Willkommen beim Betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ihr Blick hinter die Kulissen der rechtlichen Betreuung. Von und mit Roy Lippott. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du dir Zeit nimmst, beim Betreut Podcast reinzuhören. Heute gibt es eine Aufzeichnung, eine Zweitverwertung quasi aus dem Campus Plus. Im Campus Plus gibt es jeden Monat einen Live-Call, bei dem Fragen gestellt werden können. Normalerweise machen wir das im Video. Diesen Monat haben wir es allerdings, ja, aufgrund meines Fehlers mussten wir es leider verschieben und dabei sind dann ein, zwei Fragen hinten runtergefallen, die ich dann aber im Nachhinein jetzt noch im Rahmen eines kleinen Podcasts extra beantwortet habe, weil wenn jemand Fragen stellt, dann habe ich auch zugesichert, dass ich diese beantworten werde. Und das habe ich dann auch gemacht und ich fand allerdings das, also was ich dort gesagt habe, jetzt nicht nur für den Campus Plus relevant, sondern einfach auch für euch und dachte mir, bevor ich jetzt die Folge zweimal aufnehme, weil das hätte ich jetzt nämlich gemacht, gebe ich euch einfach den Ausschnitt mit und ja, hoffe, dass ihr da was mitnehmt. Es geht um, also im Grunde sind es zwei Themen, die wir behandeln. Und zwar das eine ist die Datenschutzgrundverordnung und Eigentumsrechte an Dokumenten, die Klienten euch geben, beziehungsweise die ihr dann in die Hände bekommt. Und die andere Frage, da ging es um Vergütung. Ja, bei Vermögenden, wie man dann an sein Geld rankommt, immer wieder ein Thema, was immer wieder mal gefragt wird. Und das habe ich dann versucht, auch dort zu beantworten. Wie gesagt, fand ich spannend auch für euch und deswegen habe ich es hier erstmal reingepackt. Ansonsten kann ich euch ja nur empfehlen, im Campus Plus Mitglied zu sein, beziehungsweise erstmal in den Campus einzutreten, falls ihr da noch nicht drin seid, kostenfrei. Unter ca.betreut.de könnt ihr euch anmelden und unter Campus Plus, das findet ihr dann unter cp.betreut.de, da gibt es dann halt jeden Monat noch einen Minikurs und einen, in diesem Monat ist es der Kurs zum Thema, was passiert, wenn der Betreute stirbt. Ja, das Thema ist jetzt momentan sehr aktuell, deswegen habe ich dazu jetzt auch einen kleinen Minikurs gemacht. Und ja, jeden Monat ein Minikurs und auch eine Aufzeichnung, Q&A. Wenn ihr keine Zeit habt, könnt ihr das auch halt euch angucken oder anhören. Und dann gibt es noch eine extra Podcast-Folge mit vielen, vielen interessanten Rechtsprechungen, die ihr kennen solltet. Also mein Hinweis nochmal auf den Campus und jetzt geht es los mit den Fragen aus, ja, der Q&A-Veranstaltung im Mai. Hallo liebe Mitglieder vom Campus Plus. Diesmal gibt es eine etwas ungewöhnlichere Form der Q&A. Es ist quasi ein Nachklapp. Ein Nachklapp zu der letzten Veranstaltung. Da lief ja sowieso einiges so ein bisschen durcheinander, da wir den Termin noch verschieben mussten. Aber es gab auch Fragen, die wurden selbst bei diesem neuen Termin nicht beantwortet. Die sind einfach so unter den Tisch gefallen, weil wir relativ lange dabei waren. Und dann sind sie einfach hinten runtergefallen. Aber sie sollen nicht hinten runterfallen, sondern ich werde sie jetzt einfach im Rahmen, ja, dieses kleinen Zusatzpodcasts beantworten. Also drei Fragen, die noch gestellt wurden. Starten wir mit der Frage, die auch in der Q&A, im Q&A-Forum stand. Das war eine Frage, da ging es um die Vergütung nach Versterben der Klienten. Also ich lese einfach mal kurz vor, was dort die Frage war. Für einen am 29.10.25 verstorbenen vermögenden Klienten habe ich am 18.10. den ganz normalen quartalsmäßigen Vergütungsantrag gestellt. Der wurde aber bis zum Tod des Klienten nicht bearbeitet. Nach Kenntnis des Versterbens habe ich einen weiteren Antrag für die Zeit vom 19.10. bis 29.10. gestellt. Am 17.11., also nach dem Feststellungsbeschluss, gefragt und die folgende Antwort erhalten. Eine formelle Festsetzung Ihrer ausstehenden Vergütung aus dem Nachlass würde voraussetzen, dass seine Erbfolge durch einen Erbschein oder ein Testament mit Eröffnungsprotokoll nachgewiesen wurde. Den Erbschein habe ich für seine Frau beantragt, für die ich ebenfalls die Betreuung habe. Es gibt nur sie und einen Sohn als Erben, kein Testament. Also klare Geschichte an der Stelle. Der Antrag auf Erbschein wurde nicht bearbeitet, weil das AG es bisher nicht geschafft hat, den vom Nachlassgericht geforderten Aufgabenbereich Nachlassangelegenheiten beantragt am 21.01. einzurichten. Beim anderen Klienten habe ich ein Urteil des LG Kassel verwiesen. Für alle, die es interessiert, ist der Beschluss vom 26.11.14, Aktenzeichen 3T459/14. Ist auch in der FAMRZ 2015-13-17 abgedruckt. Dem Betreuer kann nicht zugemutet werden, zu warten, bis geklärt ist, ob und in welchem Umfang der Nachlass überhaupt ausreicht, die Vergütung zu bezahlen. Daher muss zunächst die Staatskasse in Vorleistung treten. Es entspricht allgemeiner Meinung, dass der Staat für die Vergütung des von ihm eingesetzten berufsmäßigen Betreuers zu sorgen hat. Das ist eine andere Entscheidung vom Bayerischen Oberlandesgericht. Die Einstandspflicht des Staates kommt deswegen immer zum Tragen, wenn der Betroffene bzw. vorliegende Nachlass nicht imstande ist, zeitnah die Vergütung des Betreuers zu bezahlen. Das hat dann auch geklappt, schreibt sie. Daher jetzt ihre Fragen. Habe ich nicht wenigstens einen Anspruch auf Zahlung der Vergütung, die ich schon vor dem Tod des Klienten beantragt hatte? Und zweitens, gibt es auch hier Möglichkeiten, auf das Urteil des Landgerichts Kassel zu verweisen? Also, die erste Frage. Also es ist immer ein leidiges Thema an der Stelle, wenn jemand verstirbt und man dann keine Vergütung mehr sich auszahlen kann. Mein Haupthinweis an der Stelle ist halt immer, dass man das Ganze wenigstens in die Barkasse tun sollte. Das ist halt, ja, also ein Graubereich-Tipp, dass man immer die Barkasse insoweit so gefüllt hat, dass der Vergütungsanspruch eventuell dann auch gedeckt sein könnte. Ja, also wenn man das gut begründen kann, warum die Barkasse so voll ist, natürlich nicht mit dem Argument, dass es um die Vergütung geht, sondern vielleicht aus anderen Gründen, dann kann man sich dort auf jeden Fall auch im Rahmen der Verrechnung dann bedienen. Das ist möglich, ja, wird auch von einigen Kolleginnen und Kollegen getan, einfach nur als Tipp mitgegeben. Hat sie wenigstens einen Anspruch auf Zahlung der Vergütung, die Kollegin? Es ist leider so, dass wenn die Person verstirbt, es sich dann auch die Summe, die dort dann noch im Raum steht, auch gegen die Erben geltend gemacht werden muss. Ja? Also im Prinzip das Versäumnis des Gerichtes geht dann zu Lasten des Betreuers, weil das Gericht kann jetzt nicht mehr entscheiden, dass es dann gegen den Betroffenen festsetzt, sondern es kann jetzt nur noch gegen die Erben festsetzen mit Todeszeitpunkt. Würde bedeuten, dass, also selbst angenommen, wir gehen da hin und sagen, es gibt eine Festsetzung gegen den verstorbenen Betroffenen, also nur als Beispiel, damit man es versteht, würde es trotzdem so sein, dass man mit diesem Beschluss sich dann an die Erben halten müsste, die natürlich auch wieder festgestellt werden müsste. Also es wäre an sich keine, also die Person oder der Betreuer wäre an der Stelle nicht besser gestellt. Und dementsprechend kann ich aus meiner Erfahrung sagen, beide Sachen müssen dann halt im Rahmen der Nachlassregelung abgewickelt werden. Ja, also es gibt keine Möglichkeit, dass es dann dort vorab ausgekehrt wird. Damit kommen wir aber zur zweiten Frage. Ja, gibt es denn die Möglichkeit, hier sich auf das Urteil, was ich besprochen hatte, vom Landgericht Kassel zu berufen? Auf jeden Fall. Ja, das ist das, was ich auch immer den Kolleginnen und Kollegen rate. Seid da genau und guckt, wie lange ihr schon jetzt auf eure Sachen warten müsst. Ja, es kann euch nicht zugemutet werden, so lange zuzuwarten. Denn es gibt natürlich auch einen Regressanspruch des Staates, um dann diese Forderung wieder einzutreiben. Ja? Der Staat ist nur manchmal, oder beziehungsweise die Behörden sind dann an der Stelle nicht gewillt, das zu tun. Jetzt ist die Frage, welchen Zeitraum würde man dort als adäquat erachten? Aus meiner Sicht ist es schon ein halbes Jahr, was man da im Hinterkopf haben sollte, wenn sich gar nichts denn rührt. Also da ist immer wieder die Frage, wie weit das Zuwarten noch dann notwendig oder sein kann. Also wenn man jetzt klar hat, der Antrag ist gestellt beim Gericht und das Gericht sagt, ja, wir brauchen jetzt noch 3 Wochen, obwohl jetzt 6 Monate um sind, dann wird man auch diese 3 Wochen noch warten müssen. Aber wenn da gar nichts passiert oder es einfach noch nicht klar ist, wer denn da Erbe ist, dann kann man aus meiner Sicht nach 6 Monaten sich dann an das Gericht wenden und mit dem Verweis auf das Landgericht Kassel, wobei man das aus meiner Sicht jetzt nicht machen müsste, aber kann man dann auf jeden Fall auch an der Stelle seinen Anspruch durchsetzen. Beziehungsweise das Gericht auffordern, dies jetzt auch zu tun. Gut, das ist der eine Fall. Also das wären meine Gedanken, was ich jetzt auch hätte in dem Q&A dazu gesagt. Die zweite Anfrage, die noch zu bearbeiten ist, ist zweigeteilt und da geht es um Datenschutzrecht. Also ein rechtlicher Betreuer erhält üblicherweise Schriftstücke, so die Anfrage, die an die betreute Person gerichtet ist. Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob diese Unterlagen im rechtlichen Sinne Eigentum der betreuten Person sind und ob der Betreuer deren Eigentum verletzen würde, wenn er gewöhnliche Korrespondenz, also keine wichtigen Dokumente wie Urkunden, Ausweise oder Bescheide, einscannt und anschließend vernichtet. Wäre also eine Vernichtung der Originale als pflichtwidrige Eigentumsbeeinträchtigung zu werten? Jetzt müssen wir schauen, also die zweite Frage geht in etwa auch in die Richtung, deswegen machen wir erstmal die erste Frage. Die Frage ist ja, welche Schriftstücke da jetzt genau gemeint werden. Das hätte ich jetzt nochmal nachgefragt. Aber man muss da unterscheiden. Sind es die Schriftstücke, die man quasi aus der Wohnung des Betreuten nimmt, die wirklich ihm zuzuordnen sind? Ja, die stehen im Eigentum des Betroffenen. Genau, das ist sein Eigentum und hieran hat er dann auch einen Anspruch, die Sachen wieder zurückzubekommen. Also theoretisch müsste man die Sachen dann wieder zurückgeben, wenn man sie sich eingescannt hat, beziehungsweise, das ist ja auch dann der Fall, müssen sie dann in die Handakte abgeheftet werden und wieder zurückgegeben werden. Also es ist vollkommen richtig, dass dann eine Eigentumsbeeinträchtigung vorliegt. Ja, man kann jetzt an ein berechtigtes Interesse denken, dass man sagt, die Person hat ein berechtigtes Interesse, das Eigentum zu vernichten. Aber dieses Eigentumsverhältnis bleibt ja bestehen. Wir müssen immer unterscheiden, das ist beim Laien immer ein bisschen schwieriger. Es gibt ja eine Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz. Besitz bedeutet, das ist die absolute oder die aktuelle Sachherrschaft über eine Sache. Ja, es gibt auch noch mittelbaren Besitz, aber das lassen wir an der Stelle mal weg. Also einen direkten Besitz. Einen Vollbesitz. Das heißt, ein Blatt Papier, was ich jetzt gerade vor mir liegen habe, das habe ich im Besitz, weil ich die tatsächliche Sachherrschaft darüber ausübe. Und dann gibt es noch das Eigentum. Dieses Papier hat vielleicht jetzt jemand anders gekauft. Ja, also er hat es gekauft für sich und hat dieses Papier mir zur Verfügung gestellt mit den Informationen darauf, so wie jetzt auch der Kollege das meint. Das heißt, der Besitz ist gewechselt, aber nicht die das Eigentum. Und solange es an der Stelle keine Eigentumsaufgabe gibt, das heißt, dass jemand nicht möchte, dass das Eigentum, weg kann, beziehungsweise dass er kein Interesse mehr an dem Eigentum hat, dann steht ihm das im Prinzip zu. Also das ist etwas, der Kollege sehr spitzfindig rausgefunden, ist natürlich grundsätzlich ein Problem. Also theoretisch müsste man die Sachen, um das jetzt mal praktisch zu lösen, müsste man die Sachen wieder zurückgeben, dort wo man sie her hat, wenn man sie eingescannt hat. Oder, was ich schon sagte, in die Handakte packen, bis sie dann wieder zurückgehen. Die andere Variante ist, dass man natürlich sich das dann irgendwann quittieren lässt. Dass man sagt, die Sachen, die aus der Wohnung kommen, die werden dann entsprechend von einem behandelt und man lässt sich unterschreiben, dass die dann auch nach eigenem Gutdünken des Betreuers verwertet werden können und damit auch weggeworfen werden können. Aber theoretisch, und da muss man jetzt weiter gucken, ist es natürlich dann auch etwas, was die Personen also herausfordern oder herausverlangen können, die dann die andere Person beerben. Wenn sie sagen, es gibt ja, also eine Eigentümerstellung gab es und an den Papieren hat quasi jetzt ein Dritter Eigentum. Deswegen muss man immer bei den Unterlagen, die man jetzt erhält, sehr vorsichtig sein, was man mit ihnen denn macht. Ja, also das einfache Wegwerfen würde ich auf keinen Fall empfehlen, da immer noch denn sein kann, dass jemand das noch einfordert, weil das zurückhaben möchte. Deswegen würde ich die Sachen immer wieder zurückgeben oder halt aufheben. Ich glaube, das habe ich jetzt dreimal gesagt. Ich glaube, das ist auch jetzt an der Stelle angekommen, dass das wirklich wichtig ist. Davon zu unterscheiden ist, also um die Frage zu beantworten, Vernichtung der Originale, pflichtwidrige Eigentumsbeeinträchtigung. Ja, es wäre eine Eigentumsbeeinträchtigung, also die Zerstörung des Eigentums. Was würde das bedeuten? Es wäre dann am Ende eine Schadensersatzpflicht, die sich daraus ergibt. Die Frage ist halt, welcher Schaden wirklich da entstanden ist, wenn man es vernichtet hat. Also es geht ja jetzt gerade nicht um Dokumente. Ich gehe mal einfach von normaler Post aus. Da muss dann Schaden nachgewiesen werden. Also ich halte das für aus dem, was mir jetzt einfallen würde, für relativ überschaubar an Schadensposition. Die andere Option ist, um das an der Stelle aber nochmal aufzumachen, ist die Tatsache, dass man natürlich auch selber Schriftverfahren bekommt für den Betreuten. Ja, damit, aber um das kurz zu machen, könnt ihr machen, was ihr wollt, weil das ist eures. Also es gehört euch, das sind eure Unterlagen. Und die könnt ihr auch dementsprechend so benutzen, wie ihr das denn machen möchtet. Alles im Rahmen des Datenschutzes natürlich, aber ansonsten, wenn ihr das dann direkt wieder vernichten wollt, ist das eure Sache, weil das sind quasi Sachen, die jetzt in keinem Eigentum des Betroffenen standen. Die zweite Frage, die sich da anschloss, war, es existieren Softwarelösungen für rechtliche Betreuer, die vollständig cloudbasiert sind oder es künftig sein werden. Butler, Caredo, also gibt es mehrere wirklich Logo-Betreuungen. Bei der Nutzung solcher Systeme können Daten von hoher Sensibilität, insbesondere solche nach Artikel 9 DSGVO, gespeichert und in der Cloud verarbeitet werden. Es stellt sich daher die Frage, welche rechtliche Folge eintreten, wenn Provider gehackt werden und dabei Daten betreuter Personen in unbefugte Hände gelangen. Haftet in einem solchen Fall der rechtliche Betreuer oder der Softwareanbieter und deckt die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherung des Betreuers Schäden dieser Art ab? So, jetzt könnte ich natürlich erstmal das Ganze wegschieben und sagen, ich kenne das jetzt im Detail nicht, welche Haftpflichtversicherung dann der Kollege oder die Kollegin hat. Ja, also das muss dann jeder selber gucken, ob das dann drin ist und muss es natürlich dann auch mit der Haftpflichtversicherung absprechen. Das wäre jetzt aber zu billig als Antwort. Deswegen versuche ich da ein bisschen mehr zu sagen. Wir müssen festhalten, jede Softwarelösung, die man nutzt, muss grundsätzlich die Datenschutzgrundverordnung einhalten. Ja, dass also alle anderen datenverarbeitenden Unterlagen würde schwierig werden, was die Haftung angeht. Das heißt, wenn jemand oder gehen wir einen Schritt zurück, normalerweise muss, und deswegen ist das so ein bisschen ein Graubereich, also wirklich ein Graubereich. Die Tätigkeit des Betreuers ist ja dahingehend gerichtet, dass er quasi schreiben, also oder beziehungsweise, dass er für den Betroffenen ja Dinge bearbeitet. So, jetzt geht, die Grundgedanke war immer noch, das Ganze wird dann quasi per Post gemacht, also in ganz einfachen Grundstrukturen. Das hat sich allerdings jetzt aufgrund der Digitalisierung total erweitert. Normalerweise ist es jetzt so, dass wenn ich mit Daten arbeite oder Daten auch verarbeite, und das geht schon relativ schnell los, aber das ist ein ganz, ganz eigenes Thema, wenn man sich damit auf jeden Fall beschäftigen will. Da kommt man auch vom Hundertsten ins Tausende. Ich versuche das mal so ein bisschen runterzubrechen. Dann ist es natürlich so, wenn man Software benutzt, müsste es grundsätzlich mit den Betroffenen abgesprochen werden, dass die Daten in ein System gespeichert werden. Das müsste es sowieso. Ja? Also alle Daten, die jetzt gespeichert werden, müsste man mit den Betroffenen besprechen und es müsste sogar eine Datenschutzerklärung unterschrieben werden, dass man das Ganze darf. Ja, also machen wir es ein bisschen plastischer. Wenn ich jetzt mit ChatGPT arbeite und dort Daten von dem Betroffenen einlade, ja, habe ich auf jeden Fall ein Datenschutzproblem, weil ich hierfür die Einwilligung des Betroffenen benötigen würde. Jetzt gibt es halt, und deswegen Graubereich, so ein bisschen den Bereich, dass man sagen muss, wenn ich allerdings in meiner täglichen Arbeit zur Erledigung meiner Arbeit mir unterstützende Software suche, kann man teilweise vertreten, dass das von der Verwendung der Daten gedeckt ist. Also dass die Aufgabe, die ich halt habe, die mir staatlich übergeben wurde, muss ich ja irgendwie lösen. Und die Daten darf ich dann auch in dem Rahmen in ein Programm, um es zur Sicherung, darf ich das Ganze verarbeiten. Das kann man so sehen. Ja, es gibt natürlich auch viele Argumente für die Gegenseite, also für die Gegenseite, die sagt, nein, jede weitere Verarbeitung muss im Prinzip, also die über das Normale hinausgeht, also Briefpost zum Beispiel, müsste mit den Betroffenen besprochen werden und müsste eigentlich eine Einwilligung gegeben werden. Ja. So viel vielleicht an der Stelle dazu. Die Frage war allerdings, und die ging dahin, was passiert jetzt, wenn es zu einem, also zu einem Hack kommt, also wenn die Daten denn verloren gehen. Wenn das Unternehmen, mit dem ihr zusammenarbeitet, unter die Datenschutzgrundverordnung fällt, habt ihr relativ wenig Probleme. Ja? Da haftet dann im Kern der Softwareanbieter. Also die Frage ist halt immer auch, welcher Schaden dann entsteht, der denn quasi dort repariert werden müsste. Ja, also da müsst ihr nochmal schauen, welche Schäden da bei euch entstehen können, wenn der Betroffene quasi, also wenn das Ganze gehackt wird. Also da müsste man dann auf jeden Fall mit dem Softwareanbieter dann sprechen. Man muss auch dann in die AGBs gucken, was der Softwareanbieter dort beschreibt, aber das sind ganz normale haftungsrechtliche Fragen, die sich auch nicht anders verhalten als in einem Facebook-Konto, in einem Instagram-Konto. Die Daten, die dort hinterlegt werden, sind zu schützen, und wenn diese nicht geschützt waren, kommt es immer dann darauf an, warum oder wie es denn passiert ist. Im Kern, und damit kommen wir auf die Zielgerade, haftet das Unternehmen, was dann dafür verantwortlich ist, dass Daten von ihm entwendet wurden. Das kann natürlich sein, und da muss man jetzt im Detail gucken, deswegen kann ich das gar nicht so genau beantworten, aber kann es sein, dass die Haftung durchgereicht werden kann. Das heißt, dass jemand natürlich sagt, ey, du hast meine Daten da eingetragen, du haftest jetzt für mich, aber ich habe einen Rückgriffsanspruch gegen das Unternehmen. Ja, das würde ich in jedem Fall sehen, diese Rückgriffsmöglichkeiten, weil ich mich ja darauf verlasse, dass die Daten dort ordnungsgemäß verarbeitet werden. Ohne Datenschutzgrundverordnung, das heißt ChatGPT, ja, oder andere Informationen oder Daten, die dann auf anderem Wege irgendwie auftauchen, also gerade im KI-Bereich muss man da auch datenschutzrechtliche Optionen bedenken, da seid ihr denn quasi in der Haftung. Ja? Also, weil gerade zum Beispiel bei ChatGPT auch klar ist, dass es dort Weiterverarbeitungen gibt. Das heißt nicht, dass ChatGPT gar nicht haftet dafür. Also ich nehme es jetzt als Beispiel, dafür haftet, dass ihr die Daten dort eingetragen habt. Aber ihr habt quasi den Datenschutz insoweit verletzt, dass man sagen könnte, wenn ihr die Daten verarbeitet, dann dürft ihr das aber nur im Sinne der Datenschutzgrundverordnung machen, auf die ihr euch beruft. Und wenn ihr aber über diesen Bereich hinausgeht, also das aus dem Geltungsbereich des DSGVO, begebt ihr euch auf Terrain, wo ihr in die Haftung kommen könnt. Ja, also da würde ich den Rückgriff für schwierig erachten. Nicht, dass es nicht möglich ist, aber der Rückgriffswahrscheinlichkeit oder die Argumentationshöhe wäre aus meiner Sicht da etwas höher. Ja, das heißt also, das kann ich jetzt nur empfehlen. Sucht euch ein Programm, mit dem ihr arbeitet, das dann sich an die Datenschutzgrundverordnung hält. Und dann ist es auch nicht das Problem, ob das in der Cloud verarbeitet wird oder nicht. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, also im Rahmen meiner Mandantschaften habe ich das schon. Da geht es dann immer darum, dass ich mir das dann auch in die Datenschutzgrundverordnung einschreiben lasse, dass ich KI verwenden darf, um eventuell ja, Sachen zu bearbeiten. Und wenn es nur die Strukturierung der Akte ist, nach 2 oder 3 Jahren, dass man nochmal die Schreiben dann aufeinander, die aufeinander folgend quasi waren, dass man sich so eine kleine Übersicht macht und wenn es nur das ist. Aber für alles bräuchte man dann halt die Genehmigung oder die Erlaubnis desjenigen, dessen Daten ihr da einladet, also einladet, meistens ja dann hochlädt als PDF, die dann ausgelesen werden. Ja, das war es im Prinzip zu den Fragen. War jetzt ein langer Text und meine Gedanken dazu. Ich denke mal, dass ich da auch nochmal vielleicht im Kern irgendwie in ein bisschen fernerer Zukunft auch nochmal entweder Experten dazu habe in einem Interview oder selber dazu nochmal was mache im Podcast. Ja, das war sie, die Aufzeichnung vom Campus Plus. Ich hoffe, es waren ein, zwei Sachen dabei, die du denn daraus mitnimmst. Ansonsten bleibt mir nur noch auf die nächste Folge hinzuweisen. Ich werde mich, weil wir das am Ende auch als Thema hatten, mal mit KI auseinandersetzen. Ja, ich gebe Empfehlungen für KI-Tools, die ich nutze, beziehungsweise die ich probiert habe, die ich verworfen habe und die ich jetzt noch in der Nutzung habe, beziehungsweise sage ich auch, warum ich Programme genutzt habe und jetzt nicht mehr nutze. Also lohnt sich in der nächsten Folge auf jeden Fall mal reinzuhören, wer sich in Richtung KI so ein bisschen ja schon auskennt, beziehungsweise wer das nutzen will, gibt es eine kleine Übersicht von mir. Wie gesagt, alles immer ungesponsert. Ich habe da keinen Cent, kriege ich dafür, aber ich halte KI für sehr wichtig, auch im Rahmen der Tätigkeiten oder beziehungsweise was man, wenn ihr damit arbeitet. Und das wäre nämlich auch meine Frage vorab. Ihr könnt mir gerne auch für die nächste Folge schon schreiben, also einfach an info@betreut.de mit eurer, ja, dass ihr mir einfach mal erzählt, wie ihr KI nutzt, ob ihr KI nutzt. Das könnt ihr gerne anonym machen, also wenn ihr reinschreibt, Namen bitte nicht nennen, ist das vollkommen okay. Aber mich würde wirklich interessieren, wie ihr das denn nutzt und wie eure Erfahrungen sind, die ihr damit habt und ob es für euch eine Zeitersparnis ist oder ob das alles nur Hokuspokus ist. Also ich kann soweit spoilern, bei mir ist es auf jeden Fall eine deutliche Arbeitserleichterung. Aber vielleicht sagt ihr auch, ich habe es probiert und ich komme damit nicht klar oder ich will das nicht. Und dann kann man ja auch sagen, an welcher Stelle ihr gescheitert seid, weil dann kann ich natürlich darauf eingehen, dass man das vielleicht dann diese Hürde überspringen kann, damit ihr dann auch damit gut arbeiten könnt. Ja, soweit von mir. Das war's. Wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Eine gute Zeit. Bis dahin.